Grüezi miteinander. Wir Schweizer sind manchmal auf die Schwaben nicht gut zu sprechen. Aber das ist nicht recht, oder? Denn was wäre Basel ohne die Württemberger und was wären die Württemberger ohne Basel? Gerade in Basel haben wir in diesem Jahr drei wichtige Jubiläen zu feiern. Sie erinnern uns daran, wie Gott euch Württemberger und uns Basler zusammengebunden hat. Es war ein Wunder Gottes, damals vor 210 Jahren, dann vor 175 Jahren und schließlich vor 150 Jahren. Der Basler Pfarrer Hieronymus Anoni hatte mit diesen Wundern Gottes gerechnet, lange bevor sie dann Wirklichkeit wurden. In eurem württembergischen Gesangbuch steht sein Lied Jesu, Jesu, Brunn des Lebens, stell dich bei uns ein. Wir wollen die drei Verse aus unserem Liedblatt jetzt singen, aber wir wollen dann nicht bloß daran denken, was einmal vor langen Jahrzehnten gewesen ist, sondern heute soll das Wunder geschehen, so wie es im Lied heißt, ach ja, lasst uns Christen werden, Christen, die ein Licht der Welt, Christen, die ein Salz der Erden, wie es dem Vater wohlgefällt. Ich glaube, die Verzögerung war etwas meine Schuld. Ich dachte, es sei hier besser organisiert, aber... Wir Schweizer müssen an alles denken. Vor 210 Jahren wurde am 30. August 1780 in Basel die Deutsche Christentumsgesellschaft gegründet. Eigentlich hieß sie etwas umständlich Deutsche Gesellschaft zur Beförderung christlicher Wahrheit und Gottseligkeit. Gründer war der augsburgische Senior Johann August Ulsberger. Heute würde man sagen, ein Dekan. Wir sehen ihn hier, 74 Jahre alt, wie er von einem französischen Offizier der Truppen Napoleons verhört wird. Die Truppen Napoleons waren nämlich damals in unsere Schweiz einmarschiert, um die Revolution einzudämmen.
Eh bien, Pasteur Dr. Ulsberger, ich muss ihn fragen, warum du hier in Basel aber keine Angst habe. Angst haben wir Ulsbergers nie gehabt. Mein Vater hat als Hofprediger in Stuttgart keine Angst gehabt, als er den gottlosen Herzog Eberhard Ludwig zur Buße gerufen hat, wegen der Gräfinitz, und weil er das Land ausbeutete. Pardon, pardon, nix alte Historie. Warum du nicht in Württemberg, nicht in Augsburg? Wollen du auch machen Revolution? Alles auf den Kopf stellen? Oh nein, wir Menschen machen nichts neu. Jesus macht alles neu. Auch hier in Basel hat Jesus viel neu gemacht. Lange vor der Revolution. Ganz anders als die Revolution. Mit der Revolution habe ich nichts zu tun.
Ja, aber warum du dann hier, in Basel, warum?
Ich konnte es nicht einfach laufen lassen, dass die Menschen in Europa immer mehr von Gott abfallen. Das ist der gelehrte Unglaube, die Gift in die Seelen der Menschen einfrisst. Aber ich wollte nicht allein etwas tun. Ich wollte Menschen zusammenbringen, die Ehrfurcht haben vor der Bibel, die gemeinsam etwas tun wollen zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Beinahe 2 Jahre bin ich durch ganz Deutschland gereist. Überall hat man mich behandelt wie einen Spinner, ein Sektierer, ein Kirchenspalter. Nur hier in Basel fand ich gute Aufnahme. Hier war der Boden vorbereitet. In Basel fielen meine Gedanken auf gutes Land. Die Basler bliesen die Posaune so lange und so laut, dass schließlich auch andere darauf hörten. Die Basler Christen gaben viel Geld und Ideen und Zeit, um die gemeinsame Sache voranzutreiben. Basel war ein Ort der Freiheit. Hier konnten wir ungehindert schaffen. Kein Fürst bremste das Reich Gottes.
Mon Dieu, Reich Gottes! Wollen Sie machen ein Empire? Nix Empire, die Basse! Haben Sie Connections nach England, London, oui?
Oh nein, wir kämpfen für kein Weltreich. Wir kämpfen auch nicht gegen jemanden. Auch nicht gegen den Kaiser Napoleon. Aber wir halten Verbindung zu allen rechten, tätigen Christen. In Nürnberg hat unser Freund Pfarrer Schöner das Lied gedichtet, Himmel an hat er dein Ziel selbst hinaufgestellt. Sorg nicht mutlos, nicht zu viel um den Tand der Welt. Flieh diesen Sinn, nur was du dem Himmel lebst, dir an Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Aber darum vergaßen wir noch lange nicht die Not der Welt. Wir lernten von Pfarrer Oberlin im Steintal, etwas für die Ärmsten im namenlosen Elend zu tun. Wir planten den Bau von Waisenhäusern. Wir betrieben Suppenküchen für die Ärmsten und die Hungernden. Wir druckten und verteilten Evangeliumschriften in Magdeburg und Rostock, in Österreich und in Böhmen. Dabei unterstützten uns kleine Christengruppen in Frankfurt und Dänemark, in Dresden und Ostfriesland. Christen sollen ein Licht der Welt sein. Darum ist uns wichtig, dass Bibelanstalten entstehen, dass Christen aneinander Halt finden. Aber vor allem ist uns wichtig, dass das Reich Gottes, dass die Botschaft von Jesus nach Russland, nach Afrika, nach Ostindien getragen wird. Aber dabei allerdings können wir noch viel von den Engländern lernen. Nur deshalb haben wir enge Verbindungen mit den Engländern aufgenommen.
Du bist ein alter, armer Mann. Ich müsste lachen. Dänemark, England, Russland, Österreich. France de la Grande Nation hat vertrieben Soldat der Österreich und der Russland. Du sein arme, alte lutherische Pfaff, arme Ketzer. Geh heim nach Augsburg, mit, mit, mit. Basel, Basel. So nicht der nächste Centre d'Europe. Nix, vive Dieu. Vive la France! Vive l'Empereur! Vive Napoleon! Basel! Basel, merd! Wir, neue Welt!
Wir sind arm. Der Herr hat Stärke. Wir sind arm. Der Herr ist reich. Wer ist unserem König gleich? Unser Herr tut Wunderwerke. Sagt, ob der nicht helfen kann, dem die Himmel untertan?
Gott tat Wunder. Wohl war die deutsche Christentumsgesellschaft klein und schwach, aber Gott benützte sie als Mutterboden für Neues. 1815 entstand die Basler Mission, also genau vor 175 Jahren. Herr Professor Dr. Frankenhütte, erzählen Sie doch uns bitte etwas über die Hintergründe.
Ähnlich wie in Basel gab es auch in England eine Bewegung, die rechte Christen sammelte. Sie war beeinflusst von der großen englischen Erweckungsbewegung. Es fanden sich zusammen Baptisten, Methodisten, Herrenhuter und sogar Mitglieder der vornehmen Kirche von England, also Anglikaner. Sie gaben miteinander eine Zeitschrift heraus, das Evangelical Magazine, also das evangelische Magazin. Sein Hauptanliegen war die Weltevangelisation. Seitdem nennt man in aller Welt solche Christen, die sich für die Weltmission und für die Weltevangelisation einsetzen, Evangelicals, also Evangelikale. Die schwachen englischen Christengruppen erwarteten von Gott Großes. Gerade in der Welt der Völker anderer Erdteile, in London entstanden zwei große Missionsgesellschaften und Ausbildungen für Missionar.
Herr Professor, Sie wollten doch etwas über Basel sagen. Könnten Sie nicht bitte zur Sache kommen? Manche Leute ärgern sich nämlich grün und blau, wenn sie nur das Wort Evangelikale hören.
Die sind eben zu wenig unterrichtet. Sie müssten sich gar nicht ärgern, wenn sie mehr die großen Zusammenhänge verstehen wollten.
Aber Sie haben ja recht, ich komme ja schon auf Basel zu sprechen. Dieser Impuls aus England zündete in Basel wie ein Funke. Der trockene Reisighaufen der deutschen Christentumsgesellschaft fing Feuer. Mein Begriff, es ist zu wenig, dem alten Bibelglauben nur zu verteidigen. Es ist zu wenig, nur Gleichgesinnte aus ganz Europa zu sammeln und sich durch Briefe und Besuche auf dem Laufenden zu halten. Jetzt wollte man etwas gemeinsam tun. Man wollte gemeinsam weltweit etwas tun. Und zwar für Menschen anderer Erdteile und Nationen. Für arme Menschen, die körperlich und religiös dem armen Lazarus glichen, der vor der Tür Europas lag.
Entschuldigen Sie bitte, Herr Professor, dass ich Sie noch einmal störe. Aber Europa war doch, wenn ich es recht weiß, doch gar kein armer Mann damals. Es waren doch damals in Europa furchtbare Hungerjahre und Weltkriege gab es damals doch quer durch Europa. Auch glaubensmäßig war doch Europa arm geworden, nachdem die Aufklärung sogar den Mann auf der Straße ergriffen hatte. Es gab leere Kirchen und bettelnde Horden von Waisenkindern auf den Straßen.
Natürlich, natürlich. Aber lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie bringen mich ja sonst ganz durcheinander. Wie soll ich denn da einen Faden finden? Verglichen mit den Nöten von Afrika und Indien war sogar das von Kriegen geschüttelte Europa trotzdem noch so etwas wie ein reicher Mann.
Wir wollen ja nicht miteinander streiten, aber vielleicht könnten Sie nur kurz, bitte nur ganz kurz über die politische Situation in Basel gerade um 1815 herum etwas sagen?
Europa war mitgenommen durch die Kriege Napoleons. 1812 auf 1813 war der russische Feldzug Napoleons gewesen mit den furchtbaren Niederlagen seiner Heere im Russlandwinter. 1813 war in Leipzig die große Völkerschlacht. Napoleon schien endgültig geschlagen. 1814 zogen die Alliierten in Paris rein. Napoleon war im Exil auf Elba. Aber 1815, und danach haben Sie mich ja gefragt, kehrte Napoleon wieder zurück. Er versuchte noch einmal die Herrschaft an sich zu reißen. Aber vergebens. In der großen Schlacht von Waterloo wurde er von den Engländern und den Preußen vernichtend geschlagen. Nur die französische Festung Hüningen vor den Toren Basels hielt sich als Napoleon treue Bastion. Aber sie sollte niedergekämpft werden. Darum war Basel 1815 ein großes Heerlager von Truppen, die Hüningen erobern wollten. Aber die Festung Hüningen gab nicht so rasch auf. Mit ihren schweren Geschützen schossen Sie bis nach Basel hinein.
Merci vielmal, das genügt. Jetzt können wir verstehen, was damals in Basel vor sich ging. Ich danke Ihnen. Im Originalwortlaut folgt jetzt ein dramatischer Briefwechsel zwischen den beiden Freunden Christian Friedrich Spittler und Christian Gottlieb Blumhardt. Da ist zuerst der impulsive Feuerkopf Spittler? Ein zäher Schwabe voll christlichem Erfindergeist, einst war er Stadtschreibergehilfe in Schorndorf, dann wurde er Sekretär und damit Geschäftsführer in der Deutschen Christentumsgesellschaft. Sein Freund ist der besonnene Blumhardt, Pfarrer im württembergischen Bürg bei Backnang, das Sie sicher gerade kennen, Später wurde Blumhardt ein erster Missionsinspektor der Basler Mission.
Ein Brief von Spittler ist angekommen. Mal schauen, was er schreibt. Lieber Freund, bei uns in Basel sieht es gefährlich aus. Überall droht Gefahr. Wenn man aufs Äußere sehen wollte, müsste man verzagen. Aber ich denke oft an das Wort, dem Herrn sind alle Dinge möglich. Ich will es dir gleich sagen, was wieder im Plan ist. Die alte, nie erstorbene Idee, dass hier in Basel ein Missionsinstitut errichtet werden soll. Mehrere Jünglinge meldeten sich schon zur Mission. Zur Eröffnung der Anstalt liegen bereits mehrere tausend Gulden in unseren Händen.
Blumhardt hat geantwortet. Also wieder ein Plan. Ein Plan. Du bist des Plänemachens also noch nicht müde geworden. Wohl dir, dass die Schwingen deines Geistes und Herzens noch so kräftig sind. Mag auch immerhin etwas Fantasie dabei die Geistesflügel treiben, so ist dein Grundtrieb doch die Liebe zu den Menschen. Auch das Ziel ist Liebe zu den Menschen. Die Wahl der Mittel ist auch Liebe. Es ist also ein recht schöner, herrlich Flug, ein Flug der Liebe. Liebe ist ja gemäß der Schrift stärker als der Tod. Mit dem Berge versetzenden Glauben hat die Liebe das gemeint, dass sie alles vermag. Ist das nicht ein Glaube, der Berge versetzt, unter den Mündungen von Hunderten von Kanonen, unter dem Gedränge von Tausenden von Schanzarbeitern und unter dem Waffengeklirr einer streitlustigen Armee solche Pläne zu schmieden? Denke, glaube, bete, plane im Namen des Herrn fort. Immer muss ein großer Gedanke und ein hoher Glaube vorausgehen, wenn etwas Rechtes und Bedeutsames in dieser Welt des Unglaubens geschehen soll. Aber allein Gott schafft es, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler.
Jetzt bin ich gespannt, was Spittler antwortet. Ich bin weich und mürbe gemacht. Mit meinem Plan habe ich grausame Kränkungen erfahren, die mich zerreißen wollen. Das dauernde Bombardement unserer Stadt ist noch nicht das Schlimmste. Das schwerste feindliche Geschütz ist der Staatsrat Ochs. Er sieht in uns Pietisten ein gefährliches Element, das nach Herrschaft strebt. Die falsch berühmte Freigeisterei der Aufklärung hat bei dem Staatsrat Ochs Eingang gefunden. Es fehlt ihnen nicht an religiösen Stimmungen, aber sie vermochten nicht tiefer zu dringen, nicht bis zu Christus hin. Aber Gott kann auch die Herzen und Gedanken eines solchen Menschen lenken wie Wasserbäche.
Wieder die Antwort von Blumhardt. Lieber Spittler, man muss eben in unserer Zeit alles ins Kleinste zusammenfassen. Man muss immer mehr im Kleinen leben, mein lieber Freund. Man muss eben in der Stille zu wirken suchen. Das gehört mit zu den Gerichten, die über uns ergangen sind. Die großen und die kleinen Gesellschaften, die politischen und die religiösen, werden ausgekehrt und gesichtet. Unser Zusammenhalten hilft nichts, wo der Geist des Herrn nicht mehr das Auseinanderfallende zusammenhält. Erzwingen können und sollen wir nichts.
Spittler erwidert, abermaliges Bombardement, wir hatten viel Angst. Aber der Herr hat uns bewahrt. Granaten zerplatzten über unserem Haus und doch geschah uns kein Übel. Viele haben wieder beten gelernt. Dies hatte auch auf die allgemeine Stimmung Einfluss. Wir dachten an das alte Sprichwort, wenn das Eisen heiß ist, muss man es schmieden. Stracks rückten wir mit unserem Missionsplan zu Felde und fingen an, links und rechts unsere Freunde zu bearbeiten. Überall sie! Aber jetzt kam es noch zur schwersten Batterie, genannt Ochs. Ohne sie erobert zu haben, wäre nichts gewonnen gewesen. Unser Gebet und Flehen liefen wir auch da Sturm. In weniger als einer Viertelstunde war sie in unseren Händen. Ja, lieber Freund, stell dir vor, die Batterie Ochs wandte plötzlich ihr schweres Geschütz gegen die Regierung und brachte diese ohne unser Zutun zur völligen Übergabe. Aus der Kriegssprache in die normale Sprache übersetzt heißt das, Die Regierung gab die freie Erklärung öffentlich ab, dass Christian Friedrich Spittler ein Missionsinstitut in Basel errichten und Lehrer und Schüler berufen dürfe, woher er wolle, jeder Konfession und jedes Standes. Siehe, lieber Bruder, solches tut der Herr. Dabei soll es bleiben. Unser Präsident soll Jesus Christus sein, damit drei oder vier seiner Knechte mehr ausrichten kann als mit dem größten debattierenden Kollegium.
Auf dem Mutterboden der Deutschen Christentumsgesellschaft gründete Spittler die Basler Mission, damals vor 175 Jahren. Aber nicht nur sie, die Basler Mission, sondern Spittler gab in der Folge entscheidende Impulse dazu, dass Kinderkrankenhäuser, Taubstummenanstalten, Rettungshäuser, Bibelanstalten, Suchtkrankenhäuser gegründet wurden. Alles ohne finanzielle Hilfe des Staates. Alles wurde aufgebaut und betrieben mit den kleinen Beiträgen armer württembergischer Christen. Aber Spittlers Geist blieb umgetrieben von einer weiteren Idee. Junge Christen sollten als Handwerkermissionare hinausziehen nach Südrussland, nach Äthiopien, nach Ostafrika, nach Indien, nach Amerika. Sie sollten nicht als Wissenschaftler ausgebildet sein. Sie sollten als einfache Pilger mitten unter den Einheimischen leben. Sie sollten ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und daneben das Evangelium bezeugen. In den Augen Spittlers war die Missionarausbildung im Basler Missionshaus viel zu wissenschaftlich geworden.
Mit dem Kirchheimer Dekan Jonathan Friedrich Bahnmeier, dem Schwager Spittlers, besprach sich Spittler vor nahezu 150 Jahren vor den Toren Basels. Bahnmeier war der Dichter des eben gesungenen Liedes »Walte, walte, nah und fern«. Wir sehen jetzt Spittler zusammen mit Bahnmeier auf dem Weg vom Grenzacher Horn über Basel hinauf zum zerfallenen Kirchlein von St. Chrischona.
Oh, Schwager, mit dir kann ich nicht mehr mithalten. Du springst ja noch wie ein Junger. Mir sitzen da doch meine Dekanssorgen zu sehr in den Knochen. Heidenei, du bist doch auch ein Mann der Mission. In der Mission geht es apostelmäßig zu. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du darfst nicht immer nur professorenmäßig oder dekansmäßig denken. Guck, da sieht man schon das kleine Chrischona-Kirchlein. Eigentlich ist es mehr eine Ruine. Aber ich glaube, dass Gott damit noch Großes vorhat.
Du willst doch hoffentlich nicht schon wieder etwas Neues anfangen. Wir kommen ja jetzt in Württemberg kaum mehr nach, Opfer zu beschaffen für all das, was du aufgebaut hast und betreibst.
Wenn Gott ein Bergwerk eröffnen will, dann haben die Schmelzöfen genug zu tun. Aber im Ernst, Jonathan, ich möchte endlich eine Pilgermissionsanstalt gründen, und zwar dort oben auf St. Chrischona. Das Geld ist nicht das Hauptproblem. Das Problem sind mehr meine lieben Brüder von der Basler Mission. Sie meinen, es sei eine Konkurrenz, eine Parallele zu Basel. Aber wir brauchen doch noch viel, viel mehr Missionare. Neben den Missionaren vom Missionshaus brauchen wir noch ganz andere Arten von Missionaren. Nicht nur Lehrer und Pfarrer. Sie müssen praktischer sein. Für die Eingeborenen brüderliche Helfer. Sagen wir demütige Brüder der Eingeborenen. Aber du kannst es doch noch nicht mit dem Basler Komitee verderben. Du musst dich doch nach ihnen richten. Die Kunst, mit allen einig zu sein, kann und will ich nicht lernen. Unser Herr hat nie und nirgends geboten, mit allen einig zu sein. Was er geboten hat, ist, dass wir uns lieben. Und das kannst du mir glauben. Lieb habe ich sie alle, von Herzen lieb. Aber die Zeiten sind ernst. Das Verderben greift weiter um sich. Und ich möchte mit meinem starken Heiland vorangehen. Auch in der Missionssache. Mit der Pilgermission.
Aber Schwager!
Das alles geht dir doch schon lange im Kopf herum. In Intlingen drüben hast du es probiert. Und es ist nichts geworden mit der Pilgermissionsanstalt. Meinst du, gerade jetzt sei die richtige Zeit? Meinst du, gerade Krishona sei der richtige Ort?
Ja, ich möchte die Ruhe nützen, die Gott uns in dieser schweren Zeit vergönnt. Ich möchte sie so nützen, dass wir einst in der Ewigkeit uns über die große Gemeinde freuen können, die aus allen Völkern dort versammelt sein wird. Was nützt es denn, wenn wir am warmen Ofen mit einer Pfeife Tabak sitzen und uns über die Notstände der Mission beklagen? Hand anlegen müssen wir, und sei es auch nur im Kleinen. So wie dort oben auf Krishona. Da muss Bauschutt abgetragen werden. Das Verfallene muss erneuert werden. Aber dann sollen Brüder einziehen und bauen und sich selbst bauen lassen zu einem lebendigen Tempel des Herrn. Sie sollen nicht bloß studieren. Sie sollen schaffen, praktisch schaffen. Und sie sollen geistliche Gemeinschaft haben. Und sie sollen Kenntnisse und Erkenntnisse sammeln, die nützlich sind. Denk doch an die armen Menschen in den weiten Einöden Amerikas. Sie sind doch wie Schafe ohne Hirten. Sie brauchen Brüder, die mit ihnen zusammenleben, die mit ihnen zusammen Hand anlegen, die mit ihnen zusammen beten und aus Gottes Wort leben. Das sind die wahren Missionare, deren Beispiel in alle Verhältnisse des täglichen Lebens hineinleuchtet.
Schwager, damit hast du mich überwunden. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Man darf sich nie der Pedanterie beugen. Man muss sich immer zu denen halten, die als die sogenannten Kleinen verachtet werden. Aber da hinauf nach Krishona, das schaffe ich wirklich nicht mehr. Das verschnapp ich nicht mehr. Aber dafür will ich sorgen, dass wir in Württemberg mit unserem Gebet und unseren Opfern, ja, dahinter stehen, wenn du auf St. Krishona ein neues Bergwerk Gottes eröffnest.
...1840, also vor 150 Jahren, begann die Arbeit der Pilgermission St. Krishona. Sie sind von Basel dreimal Impulse ausgegangen. Menschen sollten sich nicht nur Christen nennen, sie sollten zu Christen werden, die ein Licht in der Welt sind. Heiden sollte das Licht Christi aufleuchten. Und darüber sollten Christen nicht wieder Heiden werden. Ach ja, lasst uns Christen werden, Christen als ein Licht der Welt. Darum geht es, wenn wir jetzt miteinander von unserem Liedblatt betend singen, das Lied Nummer 4, tu der Völker Türen auf, gib den Boten Kraft und Mut, lass uns deine Herrlichkeit fern sehen in dieser Zeit.
Wir leben in einer multikulturellen Zeit. Ich lebe ja auch hier in Stuttgart mitten im Zentrum und meine Kinder gehen dort zur Grundschule. In einer Schule, in der inzwischen Kinder aus 26 verschiedenen Nationen unterrichtet werden. Und es gibt dort nicht wenige Kinder, wie es einigen von meinen Kindern auch gehen, die waren eine der wenigen deutschen Kinder in ihrer Schulklasse. Mein Sohn hat 4 Jahre die Grundschule besucht und war der einzige deutsche männliche Teilnehmer seiner Klasse. Ich sage das nicht deshalb, damit wir jetzt sagen, wir haben zu viele Ausländer hier. Nein, die Frage, die mich bewegt und die uns bewegen muss, ist die Frage, welche Gesellschaft lernen diese ausländischen Mitbürger bei uns eigentlich kennen? Sie leben im christlichen Abendland. Aber haben Sie je davon gehört, was es eigentlich ist um den Glauben an Jesus Christus? Haben Sie etwas davon gehört, um was es geht in der Nachfolge Jesu? Ich bin dankbar, dass hier in Stuttgart inzwischen eine kleine Arbeitsgemeinschaft für Ausländermission entstanden ist. Und an manchen anderen Orten hier in unserem Land auch. Wir müssen neu entdecken, Wege, die uns hinführen zu diesen ausländischen Mitbürgern, damit sie etwas davon erfahren, von dem Evangelium von Jesus Christus, das uns anvertraut ist. Eine zweite Situation. Wir leben in einer neureligiösen Situation. Klaus Vollmer hat es uns heute Morgen schon gesagt, wir schwappen ja über vor einer frommen Situation, vor einer religiösen Situation. Und lassen Sie sich einfach einiges noch vor Augen führen, wenn die Statistiker recht haben. Ich glaube Ihnen zwar nicht ganz, aber so drin tendenzmäßig können Sie uns einiges aufzeigen. Dann verfügen bereits 45% der Jugendlichen über okkulte Erfahrungen. Okkultismus und Satanskulte sind auf dem Vormarsch in unserem Land. Anscheinend glauben 16% der Deutschen an Hexen. 37% der unter 37-Jährigen halten spiritistische Sitzungen und satanische Messen geradezu für in. 36% in unserem Land glauben an Horoskope. Jeder siebte in der Bundesrepublik hält Kontakte mit Verstorbenen für möglich. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite ein erschreckender Niedergang. Wenn wir nur an die Gottesdienstzahlen in unserer Kirche schauen, ich meine in unserer württembergischen Landeskirche, und wenn wir darüber hinausschauen in andere Kirchen, die neureligiöse Situation, in der wir stehen. Eine dritte Situationsbeschreibung, wir stehen in einer atheistischen Situation. Viele Übersiedler aus der DDR, die zu uns gekommen sind und die noch immer zu uns kommen, kommen aus völlig unchristlichem Hintergrund. Lassen Sie sich das nur einmal noch vor Augen führen, was sich in den letzten 40 Jahren an dieser Stelle ereignet hat. 1950 waren 81% in der Bevölkerung der DDR Mitglieder einer evangelischen Kirche. Jetzt sind es weniger als 30%. Es gibt Neubaugebiete in Ost-Berlin, da gehören noch 2-3% nominell einer Kirche an. Aber nicht nur drüben im Osten, in West-Berlin, so ließ ich mir sagen, werden schon heute 40% aller Beerdigungen ohne kirchlichen Beistand durchgeführt. Obwohl das ja für viele die allerletzte Bindung an die Kirche ist. Und natürlich hat in diese Marktlücke hinein nun der atheistische Freidenkerverband einen Bestattungsservice eingerichtet. Eine vierte Situation. Wir leben in einer ethisch pluralen Wertsituation. Menschen in unserem Land fragen sich, was gilt eigentlich noch? Gibt es denn eigentlich noch bleibende Werte, oder ist das eigentlich und das einzig Bleibende nur noch der Wandel? Bestimmen nicht längst Einzelne über Lebenswerte? Das Grundrecht des Lebens wird angetastet. Der Wert der Ehe ist in Frage gestellt. Aber auch die Frage nach Eigentum und viele andere ethische Fragen sind nicht mehr klar geordnet. Und in dieser Situation trifft uns dieses fünfte Situationslicht, das ich nennen will. Wir leben in einer Situation politischer Umwälzungen, das wissen wir alle. Und wir freuen uns ja über die Freiheit und über den Frieden, in dem wir leben können und dem glücklicherweise und dankenswerterweise jetzt auch unsere Freunde und Mitbürger drüben in der DDR und in anderen osteuropäischen Staaten leben können. Aber wohin geht eigentlich der Weg? Was ist denn die Alternative zu dem Marxismus? Was gilt noch als Maßstab? Ich möchte das zusammenfassen und Ihnen sagen, nach meiner Einschätzung, und darin sind sich ja viele einig, leben wir eigentlich längst in einem nachchristlichen Zeitalter. Und dieses nachchristliche Zeitalter führte ganz konsequent zu einer menschlichen Identitätskrise. Dass man nicht mehr weiß, was eigentlich das menschliche Leben wert ist. Wenn am Samstag in Bonn zwei Demonstrationen stattfinden werden, dann zeigt das einiges auf. Die eine Demonstration, zu der viele politische Parteien und politische Gruppierungen aufgerufen haben, die eine Forderung haben, weg mit dem Paragraphen 218. Endlich muss die Freiheit der Menschen zum Durchbruch kommen. Und die alte Parole, mein Bauch gehört mir, wird wieder durch Bonn getragen. Und man hofft in dieser Stunde der Vereinigung darauf, endlich mit diesen letzten Verankerungen der christlichen Ethik sprechen zu können. Auf der anderen Seite haben sich einige aufgemacht und machen sich auf, um zu sagen, wir wollen weiterhin am Wert des Lebens festhalten. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel darüber nachgedacht, was es denn eigentlich heißt, in unserem Land der Freiheit zu leben. Ich denke, wir Christen müssten gerade in diesen Fragen zuallererst ins Gebet gehen. Beten wir wirklich für die Politiker, die an der Macht sind? Beten wir für sie, dass sie richtige Entscheidungen treffen in unserem Land, auch jetzt im Zuge der Wiedervereinigung? Die erste und wichtigste Aufgabe des Christen, auch in der politischen Verantwortung, ist das Gebet. Und das Zweite, erkennen wir in dieser ganzen Situation, in der wir uns befinden, neu den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, darum geht hin in alle Welt und predige das Evangelium. Wir müssen die Botschaft des Evangeliums in diese Welt hineinsagen. Wie wir es heute Morgen gehört haben, es liegt nicht an unserer Überzeugung, sondern daran, dass wir einfach bezeugen dieses Geheimnis Jesu Christi, damit es Menschen erfahren, Jesus ist kommen. Jesus ist der, der unsere Welt in seinen Händen hält, aber der jedem einzelnen Menschen eine neue Perspektive des Lebens geben will. Darum ist Evangelisation der zweite Auftrag, den wir haben, die Bezeugung unseres Glaubens. Und deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle auch einladen zur Fürbitte und zur Teilnahme an diesem deutschen Evangelisationskongress Weitersagen, der im Oktober hier stattfinden wird. Draußen sind ja die Programme und Anmeldungen. Es geht nicht darum, dass wir wieder einen Kongress machen, sondern es geht darum, dass wir uns zurüsten und ermutigen lassen zum evangelistischen Zeugnis für Jesus. Und dann auch das Dritte. Ich denke, wir sollten auch von unseren Rechten in unserem Staat Gebrauch machen. Es ist immer wieder bedrückend zu hören von den Politikern, wie viele Schreiben sie jetzt bekommen, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel den Paragraphen 218 abzuschaffen. Sind wir eigentlich, darf ich es mal so zugespitzt sagen, nehmen Sie es mir einfach so mal ab und schreiben Sie es gegebenenfalls meinem jugendlichen Übermut zu, aber sind wir eigentlich zu faul, hinzusitzen und einmal einen Brief an den Bundeskanzler oder an einen Bundesminister oder an unsere Bundestagsabgeordnete zu schreiben und ihnen unsere Position darzulegen? Es kann doch nicht angehen, dass in einer Demokratie letztlich nur noch die Mehrheit darüber bestimmt, wer leben darf. Es geht nicht darum, wer gewählt wird und wer in die Regierung kommt, sondern wer leben darf. Das Lebensrecht des Menschen ist angetastet in unserem Volk. Und wir müssen und wir dürfen uns dafür einsetzen, dass Menschen merken, wer das Leben antastet, der sägt sich selbst den Stuhl ab. Der nimmt sich selbst auch letztlich sein eigenes Lebensrecht. Es ist einseitig, einen solchen Bericht zur Lage abzugeben, aber ich bin ermutigt durch dieses Stück, das wir vorher gesehen haben. Wir müssen Mut haben zu einer Einseitigkeit, einseitig für die Sache Jesu einzutreten und einseitig auch für das Recht des Menschen einzutreten. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und es gehört auch zu den Menschenrechten, dass Menschen das Evangelium von Jesus hören. Evangelium ist Bringschuld für Christen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns zusprichst, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Herr, wirke durch uns, durch deinen Geist, dass andere das spüren, dass wir salzen, dass wir ihnen leuchten, den Weg zum Vater. Schenk du uns offene Augen, dass wir um uns herum die Not sehen, dass wir es wagen, das richtige Wort am richtigen Platz zu sagen, dass wir es wagen, Zeit und Mühe auf uns zu nehmen, Briefe zu schreiben, wo sie notwendig sind. Herr Jesus Christus, stärke du uns dazu, rüste du uns aus, dass wir dem Vater im Himmel die Ehre geben.
Und lieber Herr, du hast uns in die Nachfolge gerufen und wir dürfen dir nachfolgen. Dafür wollen wir dir danken. Und du willst uns auch und hast uns in deinen Dienst gerufen. Und Herr, wir wollen dir dienen. Mache du uns geschickt dazu und hilf uns, auch dass jetzt diese Stunde uns Wegleitung gibt, uns Hinweise gibt, wie wir deinen Dienst in unserer Stelle, wo wir sind, recht tun können. Dass wir einmal jauchzen dürfen, dir, dem Herrn aller Welt, und dir mit Freuden dienen. Amen.
Damit das, was wir hier hören, nicht nur in unseren Köpfen bleibt. Deshalb diese Zeugnisse zwischendurch, Nachfolge, Jesus nachfolgen, ganz praktisch. Jetzt wird Frau Uta Heitmann zu uns reden. Wir haben vorher etwas schon gehört von St. Krishona. Sie ist Bibelschülerin in St. Krishona und sie wird uns ein kurzes Wort sagen.
Ja, meinen Namen haben Sie eben gehört. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Süddeutschland. Von Beruf bin ich Arzthelferin, aber ich habe den Beruf nie ausgeübt, weil es mir immer wichtiger wurde, mein Leben doch dafür einzusetzen, dass meine Mitmenschen von Christus erfahren. So folgten dann der Ausbildung 2 Jahre als diakonische Helferin in einer Gemeinde. Danach bin ich ein Dreivierteljahr nach Thailand gegangen, um meiner Missionarsfamilie mitzuhelfen. Und bin jetzt eben seit August letzten Jahres auf der Bibelschule aus St. Krishona, um eine fundiertere Ausbildung zu erhalten. In meinem Leben als Christ habe ich so manchmal ein Auf und ein Ab gehabt, Höhen und Tiefen erlebt. Aber letztes Jahr kam ich an einen Punkt, an dem ich Gott dann die Frage entgegenschleuderte: Herr, warum? Warum lässt du das zu? Es war fast genau vor 10 Monaten, als abends um 8 Uhr das Telefon klingelte und die Mutter meines Verlobten am Telefon war. Sie sagte: Uta. Und dann war es still. Da begann ich schon zu ahnen und fragte leise zurück: Jürgen? Ja, eben rief das Krankenhaus an, er ist tot. 10 Wochen hatte er schon in der Uniklinik gelegen, er war 2-mal operiert worden und jedes Mal, wenn es ihm ein wenig besser ging, hatte ich wieder Hoffnung gehabt, dass ihm die Ärzte doch helfen können, dass wir doch ein gemeinsames Leben vor uns haben. Aber plötzlich ging es ihm von Tag zu Tag schlechter. Er konnte nicht länger als 2 Stunden vom Sauerstoffgerät wegbleiben und Fortbewegung, wenn überhaupt, war nur noch im Rollstuhl möglich. Von den Ärzten bekam ich dann die Auskunft, dass seine Lebenserwartung höchstens noch 1 Jahr sei. Und dann ging alles viel schneller. In der gleichen Woche starb er. Warum? Gott, warum lässt du das zu? Während seiner Krankheits- und Leidenszeit hat es mich arg gestärkt und getröstet, dass andere Christen für mich und für uns gebetet haben. Von einer Freundin erhielt ich die Karte, auf der stand: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und oft habe ich diese Worte zu meinem Gebet gemacht, während Jürgens Krankheitszeit und auch später nach seinem Tod. Ich wollte Gott vertrauen. Ich wollte an sein Wort glauben, seinem Wort vertrauen. Ich wollte weiter seiner Führung glauben. Und dann kam aber der Augenblick, in dem das Gefühl der Leere, das durch Jürgens Tod entstand, größer wurde. Größer als das Bewusstsein bisheriger Erfahrungen mit Gott und mit seiner Treue, mit seinem Führen. Dass er sich eben an sein Wort hält. Ich kam in Tiefen, die ich nicht noch einmal erleben möchte. Alles in mir wollte zusammenbrechen. Nicht nur alle Zukunftsvorstellungen, alle Pläne, die wir bereits geschmiedet hatten, sondern eben auch das Fundament, auf dem ich bisher gebaut hatte, der Glaube an Gott. Mir fiel es schwer, weiter an Gottes Liebe zu glauben, ihm zu vertrauen, dass er mein Leben wirklich in seiner Hand hat. Hat der Jürgen und mir nicht die Zusage für unsere Beziehung gegeben, aus Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi? Sollte das etwa, Jürgens Tod, die Vollendung unserer Beziehung sein? Wir hatten sie uns ganz bestimmt anders vorgestellt. Und trotzdem, mit der Zeit bekam ich die Gewissheit, dass es doch so ist. Gott hat sich an sein Wort gehalten. Und das hat mich getröstet. ganz langsam bekam ich Mut, Gott wieder zu vertrauen, ihm meine Hand wieder entgegenzustrecken und zu sagen, bitte führe mich doch auch weiterhin in meinem Leben. Ich will dir folgen. Ganz langsam konnte ich wieder an Gottes Liebe glauben. Jürgens Tod hat mich in eine neue, in eine tiefere Beziehung zu Christus gebracht. Was ich erlebt habe, ist eine harte Gnade.
Liebe Schwestern und Brüder, mir ist es immer so wichtig, dass wir uns deutlich vor Augen malen und uns zeigen lassen. Jeder Tag, auch bei uns in unserem Leben, auch wenn wir vielleicht jetzt noch kerngesund sind, kann der letzte Tag unseres Lebens hier sein. Was wären wir ohne die Hoffnung auf die Ewigkeit, ohne die Gewissheit, dass Jesus uns angenommen hat und dass er uns zur Vollendung führen wird in seinem Reich? Wir hören jetzt noch ein Wort von Hans Burkhard Gutt. Er studiert Betriebswirtschaft und wird uns jetzt noch etwas aus seiner Erfahrung mitteilen.
Wenn das Thema heute Nachmittag ist, bereit sein zu dienen, eigentlich war es nur eine kleine technische Besprechung, zu der wir mit ein paar Mitarbeitern aus der Jugendarbeit in das Büro gekommen waren, als wir unsere Sache besprochen hatten, beginnt er das Gespräch. Ja, ich war auch einmal im CVJM als Junger, auch so aktiv, viele Jahre aktiv. Aber jetzt? Bereit sein zu dienen als Erinnerung an schöne Jahre früher? Warum spreche ich das an? Damit es auch so ging. Früh durfte ich in unserer Gemeinde die Verantwortung für eine Jugendgruppe, für eine Jungenschaftsgruppe übernehmen. 5 Jahre lang mit dieser Gruppe gelebt. Gottes Durchhilfe in der Vorbereitung immer jede Woche, das kann ganz schön nerven auch. Das kann ganz schön fordern. Da kommt man auch wirklich ins Beten und sagt, lieber Vater, jetzt zeig mir wirklich, was wir jetzt am Freitag machen sollen. 5 Jahre auch Leute begleiten, in Fragestellungen, die man auch selber nicht gehabt hat. Auch da Gottes Durchhilfe im Dienst erlebt. Sachen gewagt, tolle Freizeiten gemacht, dort wirklich Gottes Eingreifen erlebt. Unser Vorsitzender vom Jugendwerk hat mir damals geschrieben gehabt zum Dienstbeginn, im Einsatz für Jesus, das soll die Überschrift über deinem derzeitigen Lebensabschnitt sein, als Leiter der Jungenschaft. In Anlehnung an das Buch von Wilhelm Busch. Im Einsatz für Jesus, das soll Lebensmotto sein für Christen. Der Herr Steb hat gesagt, ich bin Student, mir ist das Ganze auch zeitlich zu viel geworden. Ich habe gesehen, ich kann dem nicht mehr gerecht werden, dieser Gruppe. Das ist voller Einsatz. Ich musste das dann abgeben, die Leitung. War das auch das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst für Jesus? Natürlich habe ich mir einen Hauskreis gesucht, in dem ich weiterhin Gemeinschaft haben kann. Aber neue Lebenssituationen wie ein Studium oder eine Verlobung, das ist aber auch gern ein Schritt zurück, gerade für junge Erwachsene. Man zieht sich so gern zurück aus dem Dienst und privatisiert seinen Glauben, sagt, naja, im Hauskreis ist schön. Aber dieses Lebensmotto stand trotzdem noch über meinem Leben und ich war eigentlich nicht zufrieden. Im Einsatz für Jesus ging dann dieses Wort weiter. Das soll aber auch dann noch heißen, wenn du eines Tages all die Dienste verlassen musst, auch dann will dich der Herr in seinem Dienst behalten. Im Einsatz für Jesus, das Motto möge dich nicht mehr verlassen. Und selbst in der Ewigkeit darfst du das bleiben, im Einsatz für Jesus. Ihm zur Ehre und zum Lob. So ging es weiter. Im Einsatz für Jesus sein, das ist nicht eine Sache, die man mal als Junger macht. Das ist eine Lebensaufgabe. Ich habe dann gebetet, wirklich einen Auftrag gesucht. Lieber Herr, zeig mir jetzt, was ich tun soll. Und wenn man betet und sucht, dann zeigt einem Jesus auch Aufgaben. Unsere Hauskreise haben sich zusammengeschlossen zu einer Arbeit junger Erwachsener in Stuttgart. Und dort gibt es viele Aufgaben. Überlegen, wie können wir junge Erwachsene einladen? Wie können wir einladen gehen, wirklich die Leute ansprechen? Was brauchen junge Erwachsene heutzutage? Ich bin froh, dass mir Jesus das gezeigt hat. Im Einsatz für Jesus, das soll ein Lebensmotto sein und nicht nur eine Erinnerung an eine aktive Zeit in der Jugend. Ich weiß nicht, ob es manchen auch so geht bei Ihnen in der Gemeinde. Erinnerungen an früher. Aber das habe ich erlebt. Im Einsatz für Jesus, das als ein Lebensmotto. Und das belebt das persönliche Verhältnis zu Jesus und auch den Dienst.
Wer Jesus dient, den wird der Vater ehren. Unter dieser Überschrift steht nun die dritte Bibelarbeit an diesem Tag und ich heiße dazu ganz herzlich willkommen unseren Bruder Dr. Heiko Grimmer. Ihn hier vorzustellen, das wäre ja Eulen nach Athen tragen, das hat gar keinen Sinn, jeder kennt ihn. Wir danken ihm für seinen Dienst, den er an so vielen Stellen schon getan hat und auch tut. Auch jetzt in dieser Zeit, in dieser so wichtigen Wendezeit als Vorsitzender des Missionswerkes Licht im Osten. Bruder Grimmer, wir sind sehr dankbar, dass Sie da sind und freuen uns auf Ihr Wort.
Wer Jesus dient, den wird der Vater ehren. Ich lese uns aus dem Zusammenhang aus Johannes 12, die Verse 24 bis 26 zu diesem Satz, wo Jesus über den Dienst spricht. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Liebe Brüder und Schwestern, da bildet ein Präsident seine neue Regierung. Das hat wochenlange Spekulationen voraus zur Folge, wer wird jetzt Minister werden. Nicht nur Spekulationen, sondern auch Pressionen, da werden im Hintergrund Fäden gezogen, da wird alles versucht, doch nur wenige gelangen dann zu solchen Ministerehren. Ein Präsident beruft seine Minister. Hier, Jesus beruft seine Minister. Minister heißt ja Diener, Diener am Evangelium. Und da geht's nicht hinten herum, das geht nicht irgendwie verborgen, das sind keine Klüngeleien und keine Absprachen, sondern das geschieht ganz öffentlich. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Hier geschieht nichts anderes als das, dass Jesus Christus Menschen teilgibt an seiner Macht. So beruft er. Johannes 12, dieses Kapitel, das ist ja zunächst das Kapitel des Regierungsantritts. Da haben sie ihm doch zugejubelt, gelobt sei der da kommt, im Namen Davids, dem Sohne Davids, jetzt endlich, jetzt tritt dieser Jesus aus dem Schatten heraus und jetzt reißt er die Macht, die ihm zukommt, an sich. Ja, jetzt beruft er seine Minister, seine Diener. Wir wollen das in drei Strichen nachzeichnen. Erstens vom Sohn berufen. Zweitens vom Geist begabt und drittens vom Vater geehrt. Erstens vom Sohn berufen. Brüder und Schwestern, das ist das Wunder. Das ist das überwältigende Wunder für jeden von uns Jesus Christus, der allmächtige Gott selber, ruft dich und mich als Minister, als Diener in seine Gegenwart, in seine Nähe. So viel sind wir ihm wert, solche Würde legt er deinem und meinem Leben bei. Er will dich und mich als Minister, als Mitarbeiter, als Diener haben. Das gibt deinem menschlichen Leben einen unendlichen Wert. Das gibt ihm erst den eigentlichen Sinn. Wir dürfen Gottes Regierungs-, Gottes Heilsprogramm mit unserem Leben, mit unseren Kräften mitvollziehen. Das ist deine Zusage, dass wir es ja nicht irgendwie theoretisch abhandeln, sondern das gilt jetzt dir ganz persönlich. Gott ruft dich in seinen Dienst. Du darfst Minister Gottes sein, Minister Jesu Christi, wirst eingeladen, in seiner Regierungsmannschaft dabei zu sein. Das ist Berufung. Es steht hier ausdrücklich, jeder, der will, im Griechischen ganz betont, jeder, der will. Man muss nicht vorher eine Eignung nachweisen. Der Herr fragt dich jetzt gar nicht nach deinen Qualitäten. Jetzt zeig mal und schreib das auf, was du alles kannst, was du alles gelernt hast, wo deine Fähigkeiten liegen. Die einzige Voraussetzung, um Mitglied der Regierungsmannschaft Gottes in dieser Welt zu sein, wer dienen will. Es kommt nicht auf deine und meine Qualität an. Es sind nicht einige wenige Glaubenshelden, die dazu auserwählt werden, nach einem intensiven Test und harter Prüfung, sondern du und ich, so wie wir sind, mit einer einzigen Voraussetzung. Willst du, wer dienen will, das befähigt zum Dienst, dass ich sage, ja, Herr Jesus, ich höre diesen Ruf. Ich will dir dienen, ich nehme das ganz ernst, ich nehme diese Berufung an. Wer will, sagt Jesus, es ist ohne jeden Zwang. Da wird keiner irgendwie gezwungen dazu, wer will. Es wird auch keine Geheimauswahl getroffen, sondern es ist eine umfassende Einladung. So viele schleichen sich ja da hinaus und sagen, ja, ich bin nicht berufen. Wie soll ich denn das feststellen, ob ich berufen bin? Ich glaube nicht, dass ich zum Dienst berufen bin. Gott hat ganz andere berufen. Und dann schieben wir es plötzlich ihm zu, unsere Faulheit, unsere Eigensucht, dass wir nichts mitarbeiten. Nein, es gilt umfassend, Jesus ruft jeden zum Dienst, der will. Du kannst auch Gott keinen Vorwurf machen. Das ist auch so ein frommes Schlupfloch, wo man sagt, ja, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, ich gehöre halt nicht dazu. Wisst ihr, wenn da eine Firma eine Anzeige aufgibt in der Zeitung und da schreiben sie, wir stellen ein 100 Mitarbeiter und es melden sich nur 20, ist denn da die Firma schuldig? Sondern bleiben die Arbeitsstellen eben unbesetzt, da kann man doch der Firma keinen Vorwurf machen. So kannst du Gott keinen Vorwurf machen. Er schreibt dieses Stellenangebot umfassend aus. Macht Jesus hier eine Einschränkung? Nennt er irgendwelche Voraussetzungen? Nein, wer mir dienen will, der folge mir nach. Kannst du Gott einen Vorwurf machen, dass so viele Stellen in der Regierungsmannschaft Gottes unbesetzt bleiben? Wisst ihr, beim Herrn gibt es keine Arbeitslosigkeit, sondern das sind nur offene Stellen da. lass dich einladen und rufen. Nimm diesen Tag jetzt einmal, denn das sind ja unsere Konferenzen. Rufe in den Dienst hinter Jesus her, in die Arbeit hinein. Lass dich ganz persönlich dazu einladen. Ich frag dich jetzt so, jeden Einzelnen, wo dienst du mit? Wo? Wo ist dein Platz in der Regierungsmannschaft Jesu Christi für diese Welt? Und wenn du jetzt nicht klar antworten kannst, dann liegt hier der entscheidende Wundepunkt. Dieses Christsein, das so als Zuschauer gelebt wird. Dieses Christsein, das so innerlich zurückgezogen gelebt wird, das wird so schnell öd und fad. Es wird jetzt auch mancher da sitzen, der wird das in sich denken, bei mir ist das so. Ich bin ein Christ. Ich gehöre zu Jesus Christus, aber was redet der da? Minister, Regierung, Heil vollziehen, bei mir geht so ahne. Bei mir geht so ahne. Ich bin ein kleines Licht dabei. Nein, der Herr hat dir eine Aufgabe zugewiesen. Der will dich hineinnehmen, durch dich soll sein Heilsprogramm, sein Regierungsplan entfaltet werden. Und da braucht er dich dazu. Wenn dein Glaubensleben, deine Nachfolge so ahne geht, so öde geworden ist, dann liegt's oft an dieser Stelle, dass du nicht in der Fülle des Dienstes mit drin stehst. Denn dann wird's langweilig. Dann wird's langweilig. Pause machen ist eine gute Sache, aber immer Pause machen, das wird langweilig. Das wird langweilig. Der Dienst füllt unsere Nachfolge. Dienstleute Jesu Christi. Wie geschieht das heute, Brüder und Schwestern? Das ist eine überwältigende Angelegenheit, was wir da sehen, wenn ich an die Brüder und Schwestern in der Sowjetunion denke, in den letzten Jahren und Monaten, wo die Türen und die Möglichkeiten dort so aufgegangen sind, was da für Dienstleute herangewachsen sind und wie sie sich nun hineingeben in diesen Dienst. Die jungen Familien, gerade verheiratet, ein Kind da, und dann lässt sich der Mann versetzen ins hinterste Sibirien, in eine dieser Neustädte, weil er gehört hat, dort gibt's noch keine christliche Gemeinde, dort leben erst 2, 3 Christen, und er zieht mit seiner Familie dorthin und beginnt Gemeinde zu bauen. Langweilig wird's denen ganz bestimmt nicht. Und der Herr segnet diesen Dienst. Wenn sie nun hinausgehen und das, was ihnen über fast 7 Jahrzehnte verwehrt war, das öffentlich ausrufen. Und der Herr baut Gemeinde durch solchen Dienst. Wir lesen in unseren Zeitungen viel von Unruhen und von Schwierigkeiten und vom Krachen im Gebälk dieses sowjetischen Imperiums. Aber die Geschichte wird wo ganz anders geschrieben. Gott wirkt durch seine Dienstleute, durch seine Minister, die sich rufen lassen in diesem Land in überwältigender Weise. Es geht ein großes Erwachen und ein großes Sehnen und ein großes Aufbauen durch dieses riesige Reich, wo die Gemeinde Jesu Christi sich sammelt und gebaut wird. Und so geschieht das heute in vielen Ländern unserer Erde. Wisst ihr, ich denke manchmal an uns weder Wind des Geistes Gottes vorbei. Wenn wir drüber reden bei Sitzungen über die Arbeit in Indien oder wenn wir in anderen Komitees über Pakistan oder Bangladesch oder in Nepal reden, dann ist ständig ein Thema. Erstens die große Mitarbeiternot. Wir brauchen mehr Leute. Und zweitens die große Raumnot. Wir müssen bauen. Und wenn man bei uns sich versammelt in den kirchlichen Gremien, dann muss beraten werden, was man denn mit den leerstehenden Kirchen macht. Wie man Gemeindehäuser, wo nur wenige sich versammeln, wie man die denn sinnvoll nützen kann, wie wir unsere Apparate verkleinern können. Weil sich so wenig wirklich lebendig und tätig rufen lassen. Wir haben es vorher gehört und gesehen in diesem Anspiel, was einen Spittler getrieben hat. Da kam dieser Satz, denen Brüder zu werden in den weiten Steppen Afrikas. Du musst heute, um denen von den weiten Steppen Afrikas Bruder und Schwester zu werden, nicht mehr dorthin reisen, sondern sie leben mit uns Tür an Tür. Die Weltmission ist heute nicht mehr, indem sie nur, dass man hinausgeht, sondern sie findet unter uns statt, wenn hier ein Junge in einer Schulklasse mit drinsteht, wo Menschen aus 26 verschiedenen Nationen sind. Das Missionsfeld ist uns vor die Tür, vor unsere Füße gekommen. Wir brauchen nur noch den Schritt aus der Haustür zu machen. Oder wie es dieser Pfarrer in England, der hat an den Ausgang seiner Kirche das Schild gehängt, wenn Sie diesen Raum verlassen, betreten Sie Missionsland. So ist das unter uns heute. Wir sind ganz direkt hineingerufen in die Mission. Wenn wir in unserem Kindergarten in Dettingen einen Anteil haben von zwischen 30% und 45% Moslemkindern. Ja, was machen wir denn da? Wie gehen wir mit ihnen um? Wo sind die Mitdiener? Wir meinen immer, Minister zu sein. Ja, da gehört der eigene Wagen dazu, der Fahrer, der Referent. Da ist man groß angesehen. Minister Jesu Christi stehen in diesen täglichen Diensten, dass du dich um eine Familie mühst und ihnen nachgehst. Du kannst nicht zu den Türken kommen in die Wohnung und Schild ausbreiten, gerade du brauchst Jesus, auf Wiedersehen, und denken, jetzt sind die evangelisiert. Die brauchen zunächst einmal deine menschliche Begegnung, dass du sie ernst nimmst, dass sie auch das einmal aussprechen können, wie sie sich vorkommen unter uns. Und dann baut sich ein Verhältnis des Vertrauens auf, wo man dann miteinander auch langsam aber sicher andere Themen anschneiden kann, und wo sie dich fragen werden, sag einmal, die anderen, die gehen alle ihres Wegs und du kommst immer wieder zu uns, was ist denn der Grund dafür? Und dann kannst du ganz langsam diese Bahnen öffnen und sagen, ich komme, weil auch einer zu mir gekommen ist, weil ich dich lieb habe und weil ich will, dass in eurem Leben, in eurer Familie mehr da ist, als dass ihr bei uns nur Geld verdient. So hat es uns Fritz Grünzweig immer wieder gesagt. Er hat gesagt, wenn der Herr manche Länder zuschließt, dann schickt er die Leute aus den Ländern zu uns. Wir sollten uns nicht dem Jammer anschließen oder anfangen zu jammern über die großen verschlossenen Türen in der Türkei, sondern einmal sehen, wie unendlich viele Menschen hier auf das Evangelium warten, wie sie da sind. Das ist Jesusdienst, das ist Ministerdienst, alles das, die Aussiedler und Übersiedler, die Asylanten, die Leute, die jetzt zu uns kommen. Es geht um viel, viel mehr, als ihnen Wohnung und Arbeit zu verschaffen. Es geht darum, dass sie bei uns ein glaubwürdiges Zeugnis von Jesus Christus hören. Dazu beruft uns der Sohn. In dem politischen Aufbruch, ja, Gott sei Lob und Dank, und wir preisen ihn dafür, was in diesen zurückliegenden Monaten in unserem Land geschehen ist. Aber viel entscheidender und viel wichtiger ist, dass wir jetzt diese offenen Wege nützen. dass die Mauer, die da gefallen ist und die niedergewalzt wird, dass diese Mauer nun auch in den Herzen fällt. Was nützt es denn, wenn wir jetzt noch einmal 16 oder 17 Millionen in diese Wohlstandsgesellschaft eingliedern, dass es nur noch Gelder wird bei uns? Ministerdienst für Jesus, ich wollte ein Feuer anzünden, ich wollte es brennen, schon treibt uns das? Vom Sohn berufen, vom Geist begabt, das ist unsere zweite Linie. Sicher, es ist nicht leicht. Solchen Dienst kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Das ist nicht unsere natürliche Möglichkeit. Denn wir sind nicht Art von Art. Wir tragen nicht als natürliche Menschen die Christusart an uns. Wir sind nicht so wie er, der in einer überwältigenden Liebe auf jeden zugehen konnte. Genauso schwierig wäre es zum Beispiel, wenn jetzt bei der anstehenden Regierungsbildung nach den nächsten Wahlen hier in Deutschland zum Beispiel ein Inder hier zum Erziehungsminister berufen würde. Der wird dastehen wie der Ochs vorm Berg. Was soll er denn aber tun? Er ist ganz anderes gewohnt. Sondern es muss schon die gleiche Art sein. Und deshalb verwandelt uns unser Herr zuerst. Wen er in Dienst nimmt, den macht er auch dienstgeschickt. Wer sich in Dienst nehmen lässt, der wird dienstfähig gemacht. Schon recht dieser Satz. Ja, wenn ich diese oder jene Aufgabe sehe, der bin ich nicht gewachsen. Das stimmt. Das stimmt. Du bist den Aufgaben nicht gewachsen. Aber wenn du willst, wenn du dienen willst, er lässt dich wachsen. Und er wird zu den Aufgaben die Gaben geben. Er gibt seinen Geist. Er schickt die Jünger nicht einfach los und sagt, jetzt habt ihr es ja 3 Jahre bei mir beobachten können. Jetzt habt ihr das Handwerkszeug in der Hand, wisst die Methode und jetzt nichts mehr ab. Sondern er sagt zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ohne den Geist Gottes ist jeder Dienst, Eigendienst ist fruchtlos. Die Geistesgaben sind zur Dienstfähigkeit gegeben. Es wird heute so viel von der Geistesfülle und von den besonderen Geistesgaben geredet. Lob sei Gott, dass dieses Thema unter uns lebendig bleibt. Aber Geistesgaben und dienstunwillige Leute, das ist wie Feuer und Wasser. Oder wie es Konrad Eisler kürzlich ausgedrückt hat, die Geistesgaben in uns, er hat es von der Liebe, glaube ich, gesagt, wenn die Geistesgaben nur in uns sind und gepflegt werden, dann geht's wie mit der Milch, die wird sauer. Es gibt so viel saure Christen. Das geht nicht wie beim Wein, den Wein, den kann man lagern, der wird immer besser. Aber die Milch wird sauer. Pass auf, dass du nicht vor lauter Geistesfülle versauerst. Geistesgaben sind immer Dienstgaben. Wer von der Fülle des Geistes Gottes redet, wer um das Wirken des Geistes Gottes in seinem Leben bittet, der ist dienstwillig. Der geht hin, der setzt das ein. Bei mir hängt im Zimmer ein wunderschönes Bild. Da bin ich als Bergmann drauf, waschecht. Ich habe die Bergmannskluft an, den Helm auf, bin ziemlich schwarz im Gesicht. Da wird man meinen, das ist ein gestandener Kumpel. Ist aber gar nicht so. Ich war damals mit den Studenten im Ruhrgebiet. Und wir sind da 1000 Meter unter die Erde. Ich habe schon einen Herzschlag bekommen, als wir da durch die Gänge gekrochen sind, wie eine Schlange auf dem Bauche sollst du kriechen. Und als wir nachher rauskamen, wurde dieses Erinnerungsbild gemacht. Sieht aus wie ein Kumpel, wie ein echter Bergmann. Und ist doch nur verkleidet und das Gesicht ein bisschen schwarz angeschmiert, damit es echter wird. So laufen viele Christen rum. wie wenn sie tätig und geschäftig wären, und es ist doch nur Verkleidung. Der Geist Gottes treibt uns und befähigt uns zum Dienst. Ja, wir wollen bitten um die Fülle des Geistes, dass er uns zum Dienst fähig macht und zubereitet. Wisst ihr, wer gläubig geworden ist, der hat den Heiligen Geist. Manche Christen, die denken da so, ja, der Geist Gottes, der kommt zu mir und dann betrübe ich ihn, dann zieht er wieder aus, wie wenn der Geist ständig mit dem Möbelwagen unterwegs wäre. Auszug, Einzug, Auszug, Einzug. Nein, der Geist Gottes ist in meinem Herzen, in meinem Leben. Wenn wir gläubig geworden sind, haben wir den Geist. Aber es ist noch eine ganz andere Frage, ob dieser Geist mich auch treiben darf, ob dieser Geist mich auch gestalten darf, ob mich dieser Geist in den Dienst hineinbringt. Als Student hatte ich ein Zimmer in Hamburg. Und dieses Zimmer habe ich unter zwei Bedingungen bekommen. Die erste Bedingung war, ich durfte nichts dran verändern. Also alle Möbel, die drin sind, mussten so drin bleiben. Und die zweite Bedingung war, die alte Dame war schon über 80, die mir das vermietet hat. Wenn abends im Fernsehen ein Krimi kam und ich war da, musste ich dazusetzen. Denn sie hatte furchtbar Angst, aber wollte ganz arg gern Krimi sehen. Ich habe in diesen anderthalb Jahren viele, viele Krimis gesehen. Aber nach einiger Zeit, da ging mir in diesem Zimmer ein riesiger schwarzer Schrank auf den Wecker. Ich wurde fast depressiv. Ständig dieses Monstrum da im Blickfeld. Ich habe zu der Dame gesagt, wäre es nicht möglich, dass wir den rausstellen. Nein, hat sie gesagt, das muss so bleiben, es darf nichts verändert werden. So musste ich es aushalten. So sagen viele Christen zum Heiligen Geist. Jawohl, du kommst in mein Herz, da ist er drin, aber bitte nichts verändern. Der Heilige Geist als möblierter Untermieter. Wir freuen uns, wenn er sich da einrichtet und sich häuslich niederlässt, aber wehe, er fängt an, ein Möbelstück, meine lieben Gewohnheiten zu verrücken. Dann werden wir sauer. Achtung, nichts verrücken. Nein, der Geist Gottes, Leute, der bringt uns in Bewegung. Geistbegabte Leute, Leute, die der Geist Gottes treiben kann, das sind Menschen, die er auch gebraucht an vielerlei Stellen. Vom Geist begabt. Dazu gehört der Geist, erweckt uns zur Liebe. Das ist die Triebkraft allen Dienstes. Sonst wird der Dienst für Jesus zum großen Krampf. Ja, ich möchte noch deutlicher sagen, wer Jesus dient ohne die Geistesfrucht der Liebe, der ist ein Fanatiker. Und Fanatiker bauen nie auf, sondern Fanatiker, die zerstören. Lasst uns um diese Geistesfrucht der Liebe bitten, lang bevor wir um die Geistesgaben bitten. Und schließlich ein drittes: Der Geist Gottes verändert und erneuert unseren Willen, sodass wir wollen, was er will. So sind wir dienstbrauchbar. Dass wir wissen, was unser Herr will. Da sage ich vor einiger Zeit zu unserem Jüngsten, du Thomas, sei so gut und räum ein bisschen im Garten auf und dort hinten hat so viel Unkraut, reiß das bitte raus. Und der Thomas, dienstwillig kann der manchmal sein, da wird es einem schwindlig, der geht hin und fängt an und macht das alles. Und als ich es nachher nachschaue, da hat er die ganzen Pfingstrosen mit rausgerissen. Ich muss schon wissen, was mein Herr will, dass ich auch tue, sonst mache ich zu viel kaputt. Und schließlich der Geist Gottes zeigt das Ziel. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Die Hoffnung, wir stehen nicht im Lohndienst, wo uns dann jedes Wochenende oder nach dem Wochenende einem Pfarrer Montagmorgen der geistliche Lohn für seine Akkordarbeit ausbezahlt wird. Wir stehen nicht im Lohndienst, sondern im lohnenden Dienst, den der Herr einmal in seiner Ewigkeit sogar belohnen wird. Das ist unsere dritte Linie, ganz kurz und knapp vom Vater geehrt. Minister Jesu Christi, wer in diesen Dienst des Zeugen des Herrn hineingeht, empfängt vom Vater die höchste Ehre. So wie hier schon ein Botschafter, und so nennt uns ja der Apostel Paulus, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wenn der amerikanische Botschafter vorspricht in einem Ministerium oder im Bundeskanzleramt in Bonn, dann sagen die nicht zu ihm, ja, hören Sie mal, gehen Sie zum Keller rein, sondern wird er mit höchsten Ehren empfangen, denn er ist der Vertreter einer Großmacht. Und da ist egal, ob der einen Schnitzbuckel hat oder dreimal Schild oder eine völlige Glatze, das kommt überhaupt nicht drauf an, sondern er ist der Vertreter dieser Großmacht. Und so ist das bei uns Christen. Uns wird die Ehre des Christus zuteil, denn er hat uns zu seinen Botschaftern gemacht. Lest einmal heute Abend, wenn ihr heimkommt, diese beiden Kapitel in der Offenbarung, Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben, was hier denen, die im Dienst sind und im Dienst treu geblieben sind, für Verheißungen zugesprochen werden. Die höchste Ehre, die der Vater dem Sohn gewährt und zu der er ihn beruft, er darf sitzen auf dem Thron Gottes, und Jesus sagt zu uns, so werdet auch wie ihr mit mir auf meinem Thron sitzen. Das ist Zielangabe. Ich will eure Namen ausrufen vor dem Vater und den himmlischen Heerscharen. Der feierliche Namensaufruf, er gehört zu mir. Da die letzte Zielangabe heißt, wir werden einmal den Christus sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Solch eine Zukunft, nicht wegen unserer Qualitäten, sondern weil Jesus Christus uns ruft und weil die Ehre, die er hat beim Vater, unsere Ehre wird. Das ist allein der Grund. Ist das Vertröstung? Wollen wir uns jetzt an diesem Mittag zum Schluss so einer Konferenz noch ein wenig Rauschmittel reinziehen, damit es wieder ein bisschen leichter geht? Denkt dran, jetzt in allem Leid und allem Schlimmen und allem Öden, aber einmal wird es herrlich sein. Nein, das ist nicht Vertröstung, sondern das ist Zielbeschreibung. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und Jesus kommt zum Ziel. Und wer hinter ihm hergeht, der kommt mit zu diesem Ziel. Brüder und Schwestern, wenn unser Herr sagt, den wird mein Vater ehren, der wird genauso gewichtig sein bei Gott und werden wie ich, so spricht die Liebe. Und dieser Herr lädt dich und mich ein. Lass dich mitrufen. Amen.